Willkommen zu Fufu Stories. Wir schauen uns heute mal wieder Pro Revenge an. Also da, wo die Rache am süßesten ist. In der ersten Geschichte geht OP den langen Weg für maximalen Profit. Die folgende Geschichte ist in den frühen 2000ern passiert, als ich bei einem Startup-Unternehmen anfing. Ich bekam ein ziemlich mittelmäßiges Gehalt ohne bezahlte Überstunden und wurde auch jährlich bewertet. Es war zwar nicht das beste Geld für diese Arbeit, aber es hat mir dort trotzdem sehr gefallen, da der Job super interessant und herausfordernd war. Und auch wenn ich finanziell nicht gerade sorgenlos war, konnte ich viele Fähigkeiten lernen, die mir im späteren Verlauf meines Lebens sehr viel geholfen haben. Nach 3 Jahren ging es dem Startup ziemlich gut. Wir hatten 10 Klienten und das Geld kam einfach so hereingerollt. Es begannen auch Gespräche mit der Geschäftsabteilung über Nachzahlung für die geleisteten unbezahlten Überstunden. Zu diesem Zeitpunkt haben sich rund $50.000 an unbezahlten Überstunden angesammelt, was eine ganz schön große Menge ist. Rechtlich gesehen können sie es aber nicht als eine Nachzahlung betiteln, weshalb sie es als eine Ermessensprämie dargestellt haben. Alle Mitarbeiter waren damit einverstanden, mich eingeschlossen. Und da diese Prämie komplett nachweislich über Firmen-E-Mails etc. besprochen wurden, waren wir auch ziemlich sicher, dass diese Prämie garantiert ist. Ich war auch der Meinung, dass sich das Unternehmen diese Zahlungen leisten können sollte. Ich wäre auch genauso mit einem Rabatt für eine Eigenkapitalsbeteiligung zufrieden, was dort rechtlich möglich ist, sollte die Summe der Prämie ein Problem darstellen. Die Diskussion über Nachzahlung und mögliches Eigenkapital begann sich in die Länge zu ziehen und das ärgerte mich. Am Ende wurde mir ein Eigenkapitalsangebot gemacht, was bedeutet, dass die Unternehmensbewertung weit über alles Angemessene hinausging, in Hunderte von Millionen, und ich würde nur einen winzigen Anteil erhalten, weniger als 0,01% eines Unternehmens mit 9 Mitarbeitern und einem geplanten Umsatz von rund 2 Millionen. Okay, 0,01% von 2 Millionen sind 200. Dafür, dass du eigentlich 50.000 wiederbekommen solltest. Es war ein großes Eftig der Firma, um mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich wollte das nicht hinnehmen. Zu sagen, dass ich wütend war, wäre untertrieben. Wie auch immer, an dem Tag, an dem sie mir das Angebot machten, reichte ich meine Kündigung ein. Das versetzte den CTO in Panik, weil ich in meinen Vertrag immer noch eine einmonatige Kündigungsfrist und noch viel bezahlten Urlaub zur Verfügung hatte. Ich ging daher noch am selben Tag nach Hause. Am nächsten Tag schickte ich ihnen einen Brief, in dem ich das Geld für meine Überstunden forderte. Sie lehnten ab, woraufhin ich ihnen einen weiteren, detaillierten Brief schickte. Auch dieser wurde abgelehnt, weil der Bonus ermessensabhängig sei und es keine Überstunden gibt. Ich holte mir Rechtsberatung und fand dadurch heraus, dass das Startup keine Chance hat, vorausgesetzt, ich wäre bereit dazu, Geld für einen Anwalt auszugeben, da die Haftung in solchen Angelegenheiten zu 100% beim Arbeitgeber liegt, war ich bereit. Ihr müsst verstehen, dass es damals in solchen Situationen sehr unüblich war, zu einem Anwalt zu gehen, wodurch Unternehmen im Allgemeinen nicht damit gerechnet haben. Das hat sich logischerweise mittlerweile geändert. Als ich mit meinem Anwalt die geltenden Gesetze durchging, bemerkte ich, dass es eine Verjährungsfrist von 7 Jahren gibt. Während mein Anwalt mir noch erklärte, was zu tun ist, um mir mein Geld in ein paar Wochen zu besorgen, fragte ich ihn einfach, was wäre, wenn wir 6 Jahre und 11 Monate warten, bevor wir den Antrag stellen und dann auch noch die Zinsen für die Zeit fordern? Bei der Nachzahlung von Überstunden fielen nämlich nach Fälligkeitsdatum täglich Zinsen zu einem Jahreszins von 9% über dem Basiszinssatz, damals 3,25% an. Wir rechnen hier mit ca. 12 bis 12,5% zusammengesetzten täglichen Zinsen. Das größte Problem war, dass das Unternehmen in 6 Jahren nicht mehr existieren könnte. Aber ich entschied mich dazu, das Risiko einzugehen. Ich schickte nochmal einen Brief an das Unternehmen mit der Forderung, dass alle bisher geschuldeten und aufgelaufenen Beträge sofort bezahlt werden sollen. Natürlich ist nichts passiert. In den nächsten Jahren ging mein Leben normal weiter. Das Unternehmen wuchs und wurde ziemlich bekannt in der Region. Als die Zeit gekommen war, fand ich einen Anwalt und begann mit meiner Rache. Wir hatten Kopien aller Mitteilungen, Kopien der Einschreibebriefe und die Antworten des Unternehmens dazu. Die jetzt geforderte Nachzahlung betrug einschließlich Zinsen $112.000. Was ich nicht wusste, war, dass es darüber hinaus feste Strafen für jede Anweisung des Arbeitgebers gibt, unbezahlte Überstunden zu leisten. Die Gesamtsumme betrug etwa $135,000. Zu sagen, dass der CEO ausgeflippt ist, wäre eine Untertreibung. Ich erhielt einen sehr verbal beleidigenden Anruf, den ich pflichtbewusst aufzeichnete, da er nicht völlig unerwartet kam und zu unseren Akten hinzufügte. Der CEO wehrte sich oder versuchte es zumindest, aber als der Richter den Anruf hörte, war er sofort skeptisch. Das Durchlesen des gesamten Briefverlaufs hat der Verteidigung des Unternehmens nur noch mehr Nägel in den Sarg gesteckt. Der Richter hat das Unternehmen angewiesen, sofort und unverzüglich zu zahlen und das Unternehmen auch zur Zahlung aller meiner Anwaltskosten verurteilt. Sie erhielten auch eine vollständige Prüfung durch das Arbeitsministerium. Eine Woche später bekam ich mein Geld. Um die ganze Sache noch schlimmer zu machen, war der CEO am Abend der Gerichtsentscheidung offenbar sehr betrunken und fuhr mit seinem Auto gegen ein anderes Fahrzeug. Er wurde wegen Alkohol am Steuer verurteilt und verlor für ein halbes Jahr seinen Führerschein. Und seine Versicherung weigerte sich, den Schaden an seinem Fahrzeug, nagelneue Mercedes S-Klasse, zu bezahlen, da er betrunken war. Es war ein herrlicher Tag. Immer wieder schön, wenn man sieht, dass ein Unternehmen einfach mal Karma bekommt, dafür, dass er die ganzen Angestellten immer abzocken will. In der zweiten Geschichte hat OP den Autohändler dazu gebracht, einen Freund ein neueres Auto zu geben. Im Januar 2020 traf ein Freund von mir eine sehr dumme Entscheidung und kaufte sich ein brandneues Auto, das er sich nicht leisten konnte. Allein die Versicherung dafür kostet etwa $400 im Monat. Für das Auto selbst muss er ca. $800 pro Monat zahlen und das, obwohl er sein altes Auto sogar dafür in Zahlung gegeben hat. Er verdient gerade mal $10,25 pro Stunde als Schichtleiter bei McDonald's. Bei $10 pro Stunde und 30 Stunden pro Woche hat er ein wöchentliches Einkommen von etwa $300. Das ist ein monatliches Einkommen von $1,230. Also ja, er ist blöd. Er kam zu mir, um sich Hilfe zu holen, da ich früher Autos verkaufte und die Branche ziemlich gut kenne. Als ich seinen Kaufvertrag durchging, war es nicht schwer zu erkennen, dass er abgezockt wurde. Aber leider ist abgezockt werden nicht illegal. Und ich kann ihm nur aus dem Schlamassel helfen, wenn der Verkäufer irgendwas Illegales getan hat. Sie haben ihm viel zu viel Garantie berechnet, ihm einen höheren Jahreszins gegeben und auch noch lauter Add-ons und so weiter dazu verkauft. Aber als ich den Finanzierungsantrag sah, den mein Freund ausgefüllt und beim Autohändler abgegeben hat, fiel mir etwas auf. Keine Bank würde jemanden eine Ratenzahlung von $800 pro Monat genehmigen, wenn er nur 1200 verdient. Es macht einfach keinen Sinn. Also fing ich an, nach dem Finanzierungsantrag zu suchen, den der Verkäufer bei der Bank eingereicht hat. Wenn man den Finanzierungsantrag beim Autohaus einreicht, nehmen sie oft den von Hand ausgefüllten Antrag und digitalisieren ihn. Das ist ziemlich normal. Auf den Antrag, den der Händler jedoch zur Bank weitergeleitet hat, hat er angegeben, dass mein Freund Manager eines McDonald's sei und $70,000 im Jahr verdient. Und vermutlich hat die Bank gar nicht überprüft, ob das stimmt oder nicht, da mein Freund eine gute Bonität hat. Ich ging also mit meinem Freund zum Autohändler und sagte dem Verkaufsleiter, dass ich mit seinem Manager sprechen will, um den Deal meines Freundes rückgängig zu machen. Der Verkaufsleiter dachte erst, ich mache Witze. Als der Manager kam, konnte er es auch kaum glauben. Ich habe ihm dann erklärt, dass seine Finanzabteilung Betrug bei der Bank begangen hat und zeigte ihm den Finanzierungsantrag meines Freundes und den, den sein Autohaus an die Bank weitergeleitet hat. Ich wies ihn auf den Gehaltsunterschied hin. In Wirklichkeit verdiente mein Freund nämlich nur $14,000 pro Jahr und keine 70.000. Das ist ein Verbrechen. Der Manager merkte, dass er tief in der Scheiße steckte und er konnte auch nichts dagegen sagen. Der Beweis war felsenfest. Er sagte dann, okay, also was kann ich tun, um das richtig zu machen? Machen Sie den Verkauf rückgängig und geben Sie meinem Freund einfach sein altes Auto zurück. Der Manager versuchte das zu vermeiden, aber ich blieb standhaft und erinnerte ihn daran, dass wir mit dem falschen Finanzierungsantrag sein Leben zur Hölle machen können. Er wusste, dass ich recht habe. Außerdem brauchte mein Freund ein Auto, um am nächsten Tag zur Arbeit zu kommen. Der Manager sagte, er werde sich darum kümmern und verschwand kurz in sein Büro. Etwas später kam er zurück und sagte mir, dass sie das alte Auto meines Freundes bereits verkauft haben. Ich sagte nur, das ist in Ordnung. Dann geben Sie meinem Freund etwas, das mindestens genauso gut ist wie das, wofür er es eingetauscht hat. Also kauft er ein Auto, welches seiner in Zahlungsnahme ähnelt? Nein, sie geben ihm ein Auto, welches seiner in Zahlungsnahme ähnelt.
So funktioniert das nicht.
Doch, so funktioniert es, wenn sie Betrug begehen. Der Manager sah total sauer aus. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ich gerade wirklich nett bin und ich die Situation sehr hässlich für ihn machen könnte. Hässlich wie die Anklage, die ich machen könnte. Hässlich wie der Verlust seines Autohauses. Das würde wehtun. Aber wenn Sie meinem Freund ein Auto geben, wird das weniger wehtun. Dem Manager wurde klar, dass er keine Wahl hatte und schaute in sein Inventar. Er sagte mir, dass sie einen 2007 Focus mit 10.000 Meilen mehr haben. Ich sagte ihm, nein, sie haben seine Inzahlungsnahme angenommen und verkauft. Sie haben bei diesem Verkauf Gewinn gemacht und sie haben damit ein Verbrechen begangen. Diesen Fehler werden sie jetzt beheben. Er bestand darauf, dass er bereit dazu ist. Ich sagte ihm, dass wir zum Anwalt gehen werden, wenn er nichts Besseres hat. Mein Freund wollte diesen Weg eigentlich nicht gehen, aber es war unser Plan B. Gerade als wir aufstehen wollten, sagte der Manager,
warte, gib mir eine Sekunde. Ich habe einen 2008er Civic. Er hat 5000 Meilen mehr, aber es ist ein Civic und kein Focus.
Wir stimmten zu. Der Manager ließ die Papiere erstellen, der alte Kredit für das neue Auto wurde gekündigt und sie nahmen es zurück. Da es nun aber schon benutzt wurde, müssten sie es als gebraucht verkaufen. Und mein Freund bekam ein besseres Auto als das, was er in Zahlung gegeben hat. Für die Leute, die fragen, warum wir nicht von Anfang an einen Anwalt eingeschaltet haben, ja, das hätten wir tun können, aber Gerichte brauchen lange und das war ein schneller Weg, um dieses Problem zu beheben. Ganz ehrlich, ich wäre so gerne danach noch einfach zum Anwalt gegangen und gesagt, oh übrigens, das ist mit dem Autohaus passiert. Wenn er das mit einer Person gemacht hat, will ich gar nicht wissen, wie viele andere Kunden das auch hatten und auf einmal erstmal einen Schuldenberg aufgebaut haben. In der nächsten Geschichte wurden falsche Vorwürfe über OP verbreitet und dem hat das nicht ganz gefallen. Hintergrund: Ich habe früher in einer relativ kleinen Anwaltskanzlei gearbeitet. Zu der Zeit gab es 10 Anwälte, einschließlich des Geschäftsführers. Sein Ziel war es im Grunde, so wenig wie möglich zu arbeiten und uns als unabhängige Auftragnehmer auszubeuten. Er war die Art von Person, der es absolut egal ist, was sich andere leisten können und immer so viel Geld wie nur möglich in Rechnung gestellt hat. Seine Kanzlei hat sich neben vielen anderen Sachen auch mit Immobilienrecht beschäftigt. Das war aber nicht wirklich mein Gebiet. In den 2 Jahren, in denen ich dort gearbeitet habe, habe ich mich vielleicht um 4 bis 5 Immobilientransaktionen gekümmert. Mehr nicht. Als er sich dazu entschloss, mich gehen zu lassen, erstellte er eine lange Liste mit Kündigungsgründen, die alle erfunden waren. Kundenbeschwerden, verpasste Gerichtstermine und so weiter. Letztendlich wollte er mir nur mein restliches Geld nicht auszahlen. Ich hatte das Gefühl, dass es sich nicht lohnen würde, ihn vor Gericht zu ziehen. Als ich jedoch nach meiner Kündigung über meine Versicherung schaute, bemerkte ich, dass ganze 60 Immobilientransaktionen über meinen Namen bei der Anwaltskammer eingereicht wurden. Nun gut, wenn das stimmt, dann muss mein Name auf den jeweiligen Vorschussvereinigungen stehen und ich muss in irgendeiner Form an der Akte gearbeitet haben. Ich hatte zum Glück noch 1-2 Freunde, die für seine Anwaltskanzlei gearbeitet haben und auch schon kurz davor waren zu gehen. Von ihnen bekam ich die ganzen Telefonnummern der Kunden, für die ich angeblich gearbeitet habe. Ich rief jeden einzelnen an und bat um eine Kopie ihrer Vorschussvereinbarung. Und wie zu erwarten, befand sich mein Name auf keiner einzigen Vereinbarung. Ich kontaktierte sofort die Rechtsanwaltskammer. Es dauerte nicht lang, bis Chaos ausbrach. Durch eine sehr strenge Prüfung stellte sich heraus, dass er dasselbe mit jedem anderen Anwalt in seiner Kanzlei gemacht hatte. Ihm wurde dafür eine riesige Geldstrafe auferlegt, ein sehr hoher 6-stelliger Betrag, und seine Lizenz wurde für ein paar Jahre ausgesetzt. Er musste seine Firma schließen und hat seitdem auch nie wieder als Anwalt gearbeitet. Hat sich echt gut angefühlt. Das glaube ich ihm. Also wenn dein Arbeitgeber dich so komisch ausnutzt, ich habe leider kein Mitleid mit dem. Vor allem als Anwalt, wo du für Leute da sein solltest, das macht Leute fertig und er wollte nur Geld haben. In der letzten Geschichte bekommt OP endlich Rache für seinen Kindheitsmobber. Als ich noch klein war, wurde ich von jemandem sehr viel gemobbt. Vor kurzem habe ich zufällig sein Social Media Profil gefunden und gesehen, dass er verhaftet wurde, da sein Profilbild ihn in einer dieser Besuchszellen zeigte.
Mir ist aufgefallen, dass sein angegebener Nachname nicht der ist, den er früher als Kind hatte. Ich fragte mich, warum, und suchte aus Neugier nach seinem alten Nachnamen im Haftbefehlsregister. Es gab tatsächlich einen Haftbefehl gegen ihn. Ich wusste, dass er es war, da sein Geburtsdatum übereinstimmte. Ich habe seine Social-Media-Konten und seine Namensänderung anonym bei der Polizei gemeldet und $1000 für seine Verhaftung erhalten. Bis heute weiß niemand, dass ich seinen Decknamen der Polizei verraten habe. Ich schätze, man kann behaupten, dass wir jetzt quitt sind. Irgendwann kommt das Karma. Und du musst dir mal vorstellen, OP wusste immer noch nach Jahren seinen Nachnamen. Also wie krass das im Kopf bleibt von der Person. Das ist nichts, was irgendwie nice ist. Das war's mit Fufu Stories. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da.